Challenger Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Der deutsche Challenger-Swing ist vorbei. Die Turniere in Ismaning, in Hamburg und in Eckenthal sind rum. Und es wird mal wieder Zeit für eine neue Ausgabe der Challenger Corner, um über das letzte Turnier in Eckenthal ausführlich zu sprechen. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Andreas Thies. Bei mir, wie immer, der Macher von tennistourtalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Die Challenger-Serie in Deutschland, wir hatten schon über Ismaning gesprochen, ist jetzt zu Ende. 3 Wochen, glaube ich, haben wir ganz gutes Tennis gesehen.
Ja, Hammer, können wir absolut so sagen, können wir festhalten, waren 3 Wochen hier Top-Tennis in Deutschland. Ist ja auch nicht so häufig der Fall, oder mir fällt eigentlich gar nichts ein, wo wir es wirklich in dieser wochenlangen aufeinanderfolgenden Zeit eben hier auch so viele Turniere hat. Und das ist natürlich schon was Besonderes und ja, war eine richtig gute Geschichte, glaube ich.
Wir wollen über das Turnier in Eckenthal in der letzten Woche sprechen, was ja den Abschluss dieser 3 Wochen in Deutschland bildet und was das zweite Turnier nach Ismaning dann auf dem Teppichboden ist. Erzähl mal ein bisschen was zum Turnier in Eckenthal. Ist ein sehr traditionsreiches Turnier inzwischen.
Ja, absolut traditionsreiches Turnier. War die 23. Auflage bereits, wie bereits schon erwähnt, findet auf Teppich statt, genauso wie in Ismaning, haben damit so den Status der einzigen beiden Turniere, die eigentlich noch überhaupt auf diesem Belag ausgetragen werden. Und naja, das Turnier in Eckenthal ist, Eckenthal selber muss man sagen, ein ganz kleiner Ort, dort eben in der Nähe von Nürnberg. Ich glaube, ich habe mal geschaut, es sind knapp, ich glaube, 15.000 Einwohner, die dort überhaupt leben. Und das findet dort auch in so einem Gewerbegebiet statt, das House of Sports, was ja hauptsächlich eigentlich so ein großes Fitnessstudio beherbergt, aber eben auch viele Courts. Das heißt, es ist alles sehr beengt auch, ist sehr, sehr klein. Man hat natürlich dort im Vorfeld dieser Courts dann so ein paar Sponsoren ausgestellt, die dort natürlich da sind, aber es ist alles ein sehr dichter Raum. Das heißt, man hat dort natürlich nicht besonders viel Auslauf, was bei Hallenturnieren ja grundsätzlich immer so ein bisschen der Fall ist, dass man sich vielleicht manchmal ein bisschen eingeengt fühlt, während bei den Outdoor-Turnieren das ja immer etwas weitläufiger ist. Nichtsdestotrotz, es wirkt dadurch natürlich sehr, sehr, sehr kuschelig, sehr familiär. Also die Toiletten beispielsweise für die Zuschauer sind dann teilweise auch ausgelagert worden. Da steht dann eben so der Wagen vor der Tür, weil da eben die Platzverhältnisse gar nicht da sind. Und das ist ja auch eines der Themen, die Spieler dort auch in den letzten Jahren immer wieder bewegt hat, dass es eben alles sehr, sehr sehr, sehr eng zugeht. Und es ist, wenn man auch da zurückschaut, das wurde auch vom Turnier hier propagiert, die haben am Anfang eigentlich gar keine Auflage bekommen. Also die ATP hat es eigentlich abgelehnt, dort ein Challenger-Turnier austragen zu lassen, weil man eben gesagt hat, dass die Tennishalle zu niedrig sei, die Tennishalle zu kurz sei. Und der zweite Grund, der damals angeführt wurde, 1997, war das, dass die Tennisspieler auf diesem Land, also ja, man kann sagen, so ein bisschen Pampa-Verhältnisse, ja, keine attraktiven Freizeitmöglichkeiten hätte und auch die Fahrtwege zum Hotel zu weit sind. Also das waren die Anfänge, wie dieses Turnier versucht hat, sich auf der ATP oder ATP Challenger Ebene dort zu etablieren. Und schließlich aus dieser Ablehnung wurde dann aber trotzdem eine Ausnahmegenehmigung für ein Jahr für dieses Turnier, um das auszurichten. Und ja, wie das dann so oft ist, konnte dann überzeugen, diese Mankos, die am Anfang vielleicht da waren, konnten dann auch in Stärken umgemünzt werden, indem man das halt heute als so eine USP eben sieht, das so ein Alleinstellungsmerkmal ist, diese Enge, diese Dichte und auch in einem sehr, sehr kleinen Ort, wo das Ganze eben auch stattfindet. Und ja, im Laufe der Jahre haben sich da ja auch dann schon sehr viele große Namen in die Siegerliste eintragen können. Oder es gab eben auch sehr, sehr viele bekannte Spieler, die dort eben auch schon aufgeschlagen haben, beziehungsweise dort gewinnen konnten. Und wenn ich so persönlich denke, in den letzten Jahren, es gab viele Begegnungen, die ich dort auch mit Spielern hatte in Eckental, die heute ja auf ganz anderem Niveau dann unterwegs sind. Ich denke zum Beispiel an Daniel Medvedev, an Alex de Minaur. Das waren Spieler, die dort vor ein paar Jahren noch aufgeschlagen haben und mit denen ich da auch sprechen konnte. Und ja, wenn man heute die sieht, dann heißt es heute statt Eckental eben Next Gen Finals oder vielleicht sogar ATP Tour Finals.
Absolut. Und ich meine, irgendwas muss das Turnier ja richtig gemacht haben, dass es nach der ganzen Zeit noch funktioniert. Wir können uns mal die Siegerliste durchgehen. 1997, der erste Sieger, das war Rainer Schüttler damals. Dann haben Jens Knipschel, Alexander Popp dann zum Beispiel aus deutscher Sicht mal gewonnen. Michael Berra, Ernest Gulbis, Daniel Brandt, Rajiv Ram zum Beispiel war auch schon mal in der Siegerliste. Alex de Minaur, du hast es gesagt, 2016 Finalist. Jerzy Janowicz, der 2017 gegen Maximilian Matera unterlegen war. Also insgesamt muss man ja sagen, dieses Turnier hat was richtig gemacht, da so viele Leute dann im Laufe der Jahre dann zu diesem Turnier hingekommen sind. Und ich habe es schon immer gerne geguckt, vor allen Dingen, weil dieser Teppichboden ja auch ein sehr schnelles Tennis hervorbringt. Wir haben den Teppichboden, der neu verlegt worden ist, aber darüber hast du dann mit dem Turnierdirektor gesprochen. Und wir haben ja immer eine Reihe von Interviews während dieser Challenger Corner Sendung. Und das erste Interview ist mit dem Turnierdirektor Markus Slani, der dir zur Verfügung gestanden hat, kurz vor dem Einzelfinale, über das wir nachher auch noch sprechen werden.
Ja, es ist der Finaltag hier in Eckental und wie fast schon traditionell bin ich mit dem Turnierdirektor verabredet. In diesem Fall ist das Markus Slani. Herzlich willkommen zum finalen Fazit. Wie schauen denn die letzten 7 Tage für dich hier aus?
Also das neue Modus vom Turnier hat uns natürlich schon an unsere Grenzen gebracht. Wir sind ja wirklich ein sehr, sehr kleiner Standort und gerade halt das 48er Hauptfeld hat uns hoteltechnisch, trainingstechnisch schon an unsere Grenzen gebracht, teilweise auch ein bisschen drüber hinaus, aber mein Team hat ganz gut reagiert und wir ziehen gerade die Lehren daraus und werden für nächstes Jahr hoffentlich da auch ein bisschen besser aufgestellt sein.
Wo lagen denn vielleicht die größten Herausforderungen für euch?
Klar, Hotelzimmer, nachdem ja die Quali war ja Samstag, Sonntag, also die Anzahl der Spieler war ja besser verteilt. Jetzt reist alles Sonntag an und halt die Spitzen, gerade bei den Zimmern. Ich habe vorhin gehört, wir hatten irgendwie 500 Übernachtungen jetzt insgesamt. Das ist natürlich schon enorm für Eckental. Wir haben jetzt mit 5 Hotels zusammengearbeitet. Da mal noch ein Zimmer, hier noch ein Zimmer, gerade Montag, Dienstag, Mittwoch. Ab Mittwoch ist ja dann fast der Spuk vorbei, aber ja, das war schon spannend. Trainingsbälle haben wir alles vorher bestellt, Wasser haben wir mehr bestellt. Wir haben so 9000 Flaschen haben wir ja fürs Team, für die Spieler bereitgestellt. Das war alles gut. Aber Hotelzimmer, wir waren doch überrascht, dass mittlerweile die auch auf Challenger-Ebene die Spieler mit eigenem Physio kommen, dass die 2 Coaches dabei haben und da gehen mal schnell 4, 5 Zimmer einfach drüber. Und die kann man ja dann auch schlecht trennen.
Ihr macht es ja schon ein paar Jahre lang, also ja. Das Turnier gibt es hier schon sehr lang, sehr traditionsreicher Standort, die bezeichnet euch so ein bisschen auch als das gallische Dorf, hört man immer wieder. Bist du da so der Asterix oder der Obelix dieser Organisation hier?
Ja, generell tendenziell eher der Obelix und 23 Jahre das Turnier in Eckental, jetzt 2 Jahre internationale Deutsche. Das Turnier ist gewachsen. Also man muss auch sagen, die ersten Jahre war nicht das Thema Tennis im Fokus. Also wir haben versucht, mit dem House of Sports eine Veranstaltung zu kreieren, wo Menschen aufmerksam auf unsere Anlage werden. Jetzt haben wir seit wirklich 10 Jahren Top-Spieler auf der Anlage und sind da gerade froh, dass bei uns ganz oft einfach diese Reise nach Australien nochmal entschieden wird. Und da diese Story zwischen Jung und Alt, de Minaur, Darcis, das sind immer so diese Storys, ein junger 17-, 18-Jähriger trifft dann auf den Senior auf der Tour, der nochmal sagt, ey, ich komme nochmal zurück, ich probiere es nochmal. Und das sind eigentlich dann immer die spannendsten Matches.
Ich glaube, sportlich, genau, wenn man jetzt die Woche Revue passieren lässt, was waren so die Highlights?
Ja, die Highlights waren für mich, dass ich ein unheimlich ausgeglichenes Feld habe und dass in dieser Range Top 50 bis 200 in der Welt die Jungs ja jeder jeden schlagen kann. Und ich erinnere mich noch an Florian Mayer, der vor 8, 9 Jahren hier war und der hat mal den Satz gesagt, naja, jetzt läuft es gerade auf der Tour nicht, jetzt spiele ich mal schnell 4 Challenger, die gewinne ich, hol mir ein bisschen Selbstvertrauen zurück und dann gehe ich wieder auf die großen Turniere. Das kannst du heute vergessen. Ein Mischa Zverev geht hier in der ersten Runde raus und auch unsere deutschen Topstars, die mussten hier ganz schön federn lassen.
Es ist ja auch jetzt Teil von so einem dreiwöchigen Indoor-Swing, kann man sagen, hier in Deutschland. Mhm, ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte, die sich dort etabliert hat. Es wurde schon angestoßen, von Ismaning kam auch die Idee, dass das vielleicht ein bisschen auch sich diese Nord-Süd-Variante sich ein bisschen verteilen kann. Gibt es da schon etwas, was man sagen kann und welche Rolle ihr da spielen sollt, vielleicht für 2020?
Also ich habe es auch das Ganze, so ein bisschen diese German-Tour, das kommt der ADP entgegen. Der Vorteil ist auch der Belag. Wenn wir natürlich Ismaning Eggenthal spielen, dann wechselt der Belag nicht mehr. Ich habe gehört, dass Hamburg und Ismaning tauschen wollen. Ich habe das Turnier 45 in der KW 45 gemeldet. Also unser Turnier findet wieder in den bayerischen Ferien statt. Davor Ismaning wäre perfekt. Würde, glaube ich, allen helfen. Und ja, macht definitiv Sinn, weil die Spieler weniger reisen müssen, weil vielleicht auch einfach, wenn ich mal früher rausgehe, das haben wir gemerkt, ab Mittwoch reisen die Spieler bei uns auf der Anlage an und du kannst dich natürlich auf dem neuen Boden, auf der neuen Anlage schon eintrainieren.
Stichwort neuer Belag, ihr habt einen neuen Teppich bekommen. Wie ist er angekommen und ist es vielleicht auch im Vergleich zu den letzten Jahren, hat sich das auf den Spielstil oder ja vielleicht auch verändert?
Feedback zum Teppich ist extrem gut. Wir sind alle Spieler wirklich sehr begeistert vom Boden. Man sieht auch, dass Tennis auf Teppich einfach ein super attraktiver Sport ist. Der jetzige Teppich ist natürlich ein bisschen langsamer. Er ist nagelneu, der liegt seit 4 Wochen drin. Er ist ein bisschen höher, er hat auch ein bisschen mehr einfach Spielkomfort. Der alte war einfach durch. 20 Jahre war der drin, gerade im Mittelbereich. Ja, da war eher grün angemalter Beton und da war der Ball natürlich schneller. Man hat es gemerkt, wir sind, glaube ich, jetzt im Durchschnitt 10 Minuten. Jedes Match durchschnittlich hat länger gedauert. Aber ich führe es gar nicht auf den Boden zurück, sondern weil einfach die Qualität auch von den Dreisatzmatchen, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Tiebreaks wir gespielt haben. Es kam mir vor, jedes zweite Match endete im dritten Satz im Tiebreak. Und das, glaube ich, hat jetzt nichts mit dem Boden zu tun. Die Attraktivität der Spieler ist toll. Und das ist das, was, glaube ich, auch Tennis auf diesem Belag spannend ist und wo auch Spaß macht.
In den letzten Jahren hattet ihr auch eigentlich immer öfter einen Hauptsponsor, Titelsponsor gehabt. Das ist jetzt seit, glaube ich, 2 Jahren nicht mehr der Fall. Mhm. Gibt es da schon Bewegungen? Ist man da vielleicht weiter? Oder sagt man, na, eigentlich brauchen wir das vielleicht auch gar nicht und man macht es mit einem größeren Pool, vielleicht auch an kleineren Sponsoren?
Traditionell ist Eggenthal aufgestellt immer. Ich fange Montag an und habe einfach so knapp 5, 6, 7 Sponsorentermine die Woche. Wir haben dieses Jahr 128 Partner fürs Turnier gehabt. Wir waren immer breit aufgestellt. Die Story dazu ist einfach, wenn mal wirklich einer wegfällt, kann ich diese kleinen gut aufteilen. Titelsponsor, ja, wir sind auf der Suche, aber wir wollten auch bewusst aus der Presse nicht immer dieses Eggenthal jammert, uns geht so schlecht und jemand, der jammert, mit dem will man auch nicht zusammenarbeiten. Uns geht's gut. Wir haben gerade mit dem Thema Förderkreis eine extrem hohe Säule jetzt aufgebaut, wo Privatpersonen uns helfen. Und ja, wir suchen einen Titelsponsor, aber der muss zu uns passen. Der muss zur Story Eggenthal passen. Wir haben die Woche wieder knapp 7.500 Zuschauer, habe ich jetzt gerade gehört gehabt. Diese Sponsorenvielfalt, dieses Familiäre mit den über 220 ehrenamtlichen Helfer, die hier jeden Tag 16 Stunden auf der Anlage rumrennen, da muss ein Partner dazu passen. Und den suchen wir uns. Es klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber wir haben auch schon 2 abgelehnt. Und wir warten auf den, der zu uns passt. Und ich bin natürlich in Gespräche, gerade in der Woche ist es natürlich sehr spannend, wo Leute auf der Anlage sind und das live erleben. Dieses gallische Dorf, dieses, was die Presse gern schreibt, auch Klein Wimbledon, und ja, das sind mehr gute Dinge eigentlich.
Die Story in Eggenthal wird also weitergeschrieben. Gibt es auch vielleicht eine Headline, die man sich fürs nächste Jahr schon wünscht?
Ich kann jetzt schon sagen, der DDB hat mit uns für die nächsten 2 Jahre den Titel Internationale Deutsche wieder an uns vergeben. Das kommt eigentlich erst in 10 Minuten gleich bei der Siegerehrung. Da sind wir schon sehr stolz drauf, muss ich auch sagen. Und es tut unseren Partnern gut. Die Sponsorenreichweite ist größer geworden dadurch. Es wird alles größer und auch nächstes Jahr wird Das Thema Tribüne ist jetzt ein ganz, ganz heißes Thema, gerade für alle, die Donnerstag, Freitag da waren. Wir waren natürlich mit 1300 Leute auf der Anlage, waren wir übervoll. Und mit dem neuen Feld entsteht einfach, dass auf unserem zweiten Platz auch sehr, sehr hochwertige Matches gespielt werden. Und da haben wir aktuell nicht die Möglichkeit, da wirklich gutes Tennis anzubieten. Und das ist jetzt die Aufgabe. Wir wollen den C1, also den Head Court, den wollen wir für die Zuschauer aufbauen, dass wir da vielleicht eine kleine Tribüne installieren, dass da auf jeden Fall auch Leute ganz normal zuschauen können.
Super, wünschen wir alles Gute dafür und freuen uns jetzt auch noch auf ein tolles Finale und vor allem auch viel Erfolg für die nächsten Jahre.
Danke für eure Unterstützung. Wir finden es toll, was für einen Job ihr macht und dass ihr auch immer wieder da seid und die Veranstaltung leben von der Partnerschaft, von der Öffentlichkeitsarbeit, und da sind wir auch echt froh, dass ihr immer da seid. Danke.
Ja, Markus Lani hat darüber gesprochen, dass sie einen neuen Boden verlegt haben und dass die Mitte so ein bisschen früher ein grün angemalter Beton war. Ich kann mich erinnern, ich habe manche Turnierjahre gesehen, wo dann zum Beispiel auch Dustin Brown dabei war. Da war es wirklich wie ein Eisstadion, dieser Teppichboden.
Ja, und die ATP hat Ende letzten Jahres einfach gesagt, okay, das war's. Leute, ihr müsst hier, wie gesagt, einen neuen Belag herbringen. Entweder ihr geht auf Hardcourt, was ja immer so eine präferierte Geschichte der ATP ist, die ja nicht so erpicht war oder immer wahrscheinlich auch noch nicht ist über diese Teppichbeläge, oder ihr verlegt zumindest einen neuen Teppich. Und die Problematik ist eben, ich glaube, wir haben es bei der letzten Sendung auch schon mal kurz angesprochen gehabt, wenn du eben auf Hardcourt gehst, dann musst du eben auch die Ausläufe dementsprechend verändern. Und wie vorher schon erwähnt, aufgrund der Enge ist es hier gar nicht möglich. Also war die Konsequenz, hier eben einen neuen Teppich zu verlegen, der ja jetzt dadurch zu Beginn natürlich auch etwas langsamer ist. Ich habe da auch nochmal gefragt, wie dann tatsächlich auch das Spielgefühl der jeweiligen Spieler ist oder auch von Organisatoren, die dort mal gespielt haben und gesagt haben, ja, also das ist natürlich jetzt schon langsamer, aber insgesamt der Komfort ist natürlich ein anderer. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch eine ziemliche einmalige Geschichte, und außer dass er halt jetzt nicht mehr grün, sondern eben blau ist, hat sich eigentlich sonst vom Ambiente und von diesem Gefühl auch mit diesem Teppich auf diesem Boden darauf eigentlich nicht viel verändert.
Was ich gut fand, war, dass Markus Lani gesagt hat, die nächsten 2 Jahre auf jeden Fall wieder die internationalen deutschen Hallentennismeisterschaften, dass das als Titel quasi immer noch behalten werden wird und dass sie darauf sehr stolz sind, dass das für sie dann auch ein USP ist, und dass die Turniere nächstes Jahr, wir hatten schon nach Ismaning darüber gesprochen, dass Ismaning vielleicht mit Hamburg tauscht, sodass die beiden Teppichturniere und die beiden Turniere in Süddeutschland, dass die beide hintereinander kommen, und wenn danach Bratislava kommt, kann man ja quasi in eins durchfahren, da kann man ja das Zugticket quasi durchbuchen.
Ja, genau. Dann können wir einmal hier den ganzen Swing durchgehen. Und darüber haben wir, glaube ich, beim letzten Mal noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich hatte ja zuerst die Geografie, muss ich ganz ehrlich sagen, so gar nicht richtig auf dem Schirm, dass es natürlich nicht sehr viel Sinn macht, diese Süd-Nord-Süd-Geschichte abzufahren. Es macht auch vom Belag her natürlich wesentlich mehr Sinn, wenn die beiden bayerischen Turniere nacheinander gehen, weil dann die Spieler eben auch auf Teppich bleiben. Und wir haben es eben auch gemerkt, dass so ein paar gab es, die haben dann Hamburg eben ausgelassen, sind dann wieder in Eckental wieder auf den Teppich gegangen. Und das wäre dann natürlich schon sinnvoller, dass sich das verändert. Er hat gesagt, okay, Eckental ist gemeldet. Ich denke, die anderen Turniere werden auch gemeldet haben. Aber da kann man natürlich letztendlich bei den Challengern dann wahrscheinlich auch noch eine Lösung finden, dass da der eine oder andere Tausch dann da auch passieren kann. Und ich glaube, davon würden dann alle profitieren. Und die ATP wäre sehr zufrieden. Ich glaube, die Turniere wären zufrieden. Und die Spieler wären natürlich auch zufrieden, die dann, wie gesagt, dann sogar mit Slowakei dann wirklich nochmal in Mitteleuropa zum Abschluss der Saison dann nochmal eine richtig runde Geschichte hätten.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de. Und überall, wo es Podcasts gibt.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.
Das Turnier an sich war exzellent besetzt in Eckental. Sie hatten einen Top-100-Spieler, das war Kamil Majerschak, der an 1 auch gesetzt war. Aber ansonsten war das Who is Who der letzten Wochen dann ja auch dabei. Der Spieler, die es noch versuchen wollen, dann ins Hauptfeld bei den Australian Open zu kommen. Das hat ja Markus Lani dann auch erwähnt. Das ist ja ein sehr guter Spot dann auch für ein Challenger-Turnier, weil so viele Spieler noch in die Top 100 beziehungsweise rund um Top 105 wollen, um dann im Hauptfeld bei den Australian Open zu stehen. Die Deadline für die Australian Open ist dann Anfang Dezember beziehungsweise Ende November, 6 Wochen bevor die Australian Open starten. Und da möchte man sich noch in diese Region reinspielen, dass man eventuell dann ins Hauptfeld kommt. Und deswegen ist dieses Turnier, sind diese Turniere, die jetzt gerade laufen, unglaublich wichtig für diese Spieler, die auf der Schwelle dann stehen. Henry Laaksonen war an 2 gesetzt, die deutsche Prominenz war komplett dabei. Sergej Stachowski war zum Beispiel dabei, Lukas Rosol, also auch Leute, die früher mal Top 50 gespielt haben. Sebastian Ofner, der schon mal in Wimbledon für Furore gesorgt hat. Peter Gojovcic war aus deutscher Sicht dann dabei. Also insgesamt kann man sagen, Viktor Troicki, insgesamt kann man sagen, das war schon ein sehr prominent besetztes Turnier.
Ja, als die Entry-List für diese 3 deutschen Turniere rauskam, muss ich sagen, fand ich Eckental so von der Liste, von den Namen her, auch von der Mischung, Veterans of the Tour, auch viele junge Spieler, fand ich dort sehr, sehr reizvoll. Und du hast es angesprochen, es ist ein relativ guter Spot, denn diese letzten Wochen, es gibt ja keine großen Konkurrenzveranstaltungen, das heißt, die Spieler, die in dieser Klasse sind, also auch innerhalb der Top 100 noch sind, die eben vielleicht nicht Paris Masters den Cut schaffen, für die ist es dann eben in Europa eigentlich die einzige Alternative, denn es ist nichts mehr anders da. Die Parallelturniere haben in den USA, in Charlottesville stattgefunden oder eben in Südamerika auf Sand, beziehungsweise dann schon in Australien und Asien. Und das sind natürlich dann ganz andere Spieler, die dort dann eben antreten. Das heißt, die Europäer, für die war das hier natürlich dann der Spot, der im Endeffekt direkt nach dem Paris Masters eigentlich hier zur Auswahl stand.
Und wir können mal ein paar Interviews dann auch noch bringen. Wir haben einen von der quasi Next Gen und einen von der Last Gen haben wir im Interview gehabt, beziehungsweise hast du im Interview gehabt. Wir fangen an mit einem Spieler, der eigentlich jetzt schon seine Karriere beendet hat, der in Antwerpen schon seinen Abschied bekommen hat. Das ist Steve Darcy. Der hat hier das Finale sogar erreicht. Aber er stand hier nach dem Viertelfinale zur Verfügung im Interview. Der hat sich nämlich unter anderem durchgesetzt gegen den an 1 gesetzten Kamil Majerschak in 3 Sätzen, hatte dann Ilya Matschenko noch in 3 Sätzen besiegt und dann Lloyd Harris im Halbfinale. Lloyd Harris hören wir auch gleich noch, aber wir fangen mal an mit Steve Darcy. Und der stand dir nach seinem Viertelfinale gegen Ilya Matschenko zur Verfügung und mit dem hast du gesprochen. Darüber, das hören wir jetzt.
Yeah, so well, congratulations. Pretty tough win today, I guess, against a tough opponent. What was the key to success?
The key is tough to say. You know, it's on this court, it's very fast, it's very complicated. You know, it's going to be 1 or 2 points who will decide the match. So just try to stay calm, focus, and try to play my game, mixing a lot the game, and I'm happy to get through today because it was really good.
Talking about the surface here, it seems it suits your game pretty well because playing on carpet, you won the tournament here before, so yeah, must be very pleased with this kind of surface, which is pretty rare nowadays.
Yeah, there is not many tournaments, you know. I played here the final in 2005. I won 2016, so again in the semis tomorrow. So yeah, I can say that this court is nice for my game. But I hope I'm not going to stop tomorrow and try to continue a little bit more.
In Antwerp, you announced your retirement from professional tennis, and you said you will play your last tournament after the Australian Open, or the Australian Open will be your last tournament. What was the reason to play the Australian Open the last time?
First, I wanted to stop after Davis Cup, but then I got the selection for the ATP Cup. Mm-hmm. I think it's a nice event, so I wanted to go. And I'm in Australia, and that I can play the qualies in Melbourne. Why not to play? So yeah, I decided to finish there. It's a Grand Slam, and it's nice.
You already mentioned it. You will also play Davis Cup Finals in Madrid. You're a very experienced player at this level as well. So there are some changes coming up for this event without the home crowd and playing in Madrid. What are your expectations for this event?
It's tough to say. You know, for me, it's not the Davis Cup anymore. So it's a team event. It's a totally different event. So I'm looking forward to see how it is, but I don't expect too much, you know. I don't think it will be great. But, I'm still looking forward to see, and let's give them a chance and see how it is.
So this will be this one here in Eckenthal will be your last Challenger Tour event, right?
It's my last Challenger, yeah. I have just Davis Cup, ATP Cup, and Melbourne Quaddies, so, yeah, it's going to be the last one.
I think most of the tennis fans, you're pretty well known because of your win against Nadal a couple of years ago at Wimbledon. Was it your best match of your career?
Yeah, of course, it's one of the best, but there is not only this one, but yeah, for sure, if I need to pick one match, I would pick this one for sure, like I think most of the people.
Do you have any plans for, yeah, the next years or upcoming years after your professional tennis career?
Yes, I have a lot of contact, but I want to see. Yeah, I'm going to talk with everybody after Davis Cup and see what I'm going to do. But yeah, I am in touch with many people, many guys, and it's nice to see that that they want me to work for them. So yeah. I'm looking forward also.
So this means that you will probably be involved or stay involved with the tennis sport?
Yeah, that's the only thing I can do. So yeah, I think I'm going to stay in tennis.
Okay, so first up here will be the semis. You already mentioned it, your next opponent. Do you have any preferences?
No, I mean, Lucas, he played very good. He won on carpet like 2 weeks ago. Lloyd is playing so good also on this court. So it's going to be a tough match anyway, so I will see. I'm going to try to recover and see how it is.
Merci, Steffi.
Merci, thanks.
All the best.
Steve Darcis, du hast seinen Sieg über Rafael Nadal in Wimbledon, hast du erwähnt. Ich habe auch noch einen Sieg von Steve Darcis, der mir wahrscheinlich die ganze Zeit dann auch noch im Kopf rumspuken wird. Das war nämlich 2017 beim Davis Cup der Belgier gegen Deutschland in Frankfurt, als Belgien damals die Sensation schaffte und ein Team, was mit Alexander Zverev angetreten war, besiegt hat. Und da hatte Steve Darcis in 4 Sätzen damals gegen Alexander Zverev gewonnen. Wir haben es damals, Philipp und ich, auf mein Sportradio.de noch live übertragen. Das ist etwas, ein Spiel, was mir ewig in Erinnerung bleiben wird. Aber ja gut, das Match gegen Rafael Nadal, das steht über allem. Er hatte insgesamt 3 Top-10-Siege in seiner Karriere. Und das war immer so, ja, so eine Karriere, so Top 50, Top 70. Hatte man immer das Gefühl. Da ist Steve Darcis, wenn er mal nicht verletzt war, ist er in diesen Regionen immer gewesen.
Ja, und da ist er dann auch irgendwann stehen geblieben, sage ich mal. Also da ist er dann eben auch nicht weitergekommen. Ja, das Davis Cup, die Davis Cup Begegnung gegen Belgien, die habe ich auch noch im Hinterkopf, das stimmt. Klar, diese Geschichte in Wimbledon, die war natürlich einzigartig. Da der Sieg gegen Nadal, und er hat ja auch gesagt, naja, also logisch, es gibt natürlich viele gute Matches, die ich gemacht habe, aber auch von außen betrachtet wahrscheinlich wird das immer das Match bleiben, woran er wahrscheinlich am meisten drauf angesprochen wird und womit er natürlich auch die meiste Aufmerksamkeit wahrscheinlich auch erreicht hat. Und naja, war eben ein bisschen schade, weil er eben sich in Wimbledon dieses Jahr dann auch dahingehend da noch ein bisschen zurückgekämpft hat. Allerdings, wie gesagt, zunehmende Schulterprobleme waren da eben dann auch die Probleme, dass es dann irgendwann einmal gesagt hat, ja, jetzt ist es dann eben dann auch gut. 35 Jahre ist er inzwischen alt. Das heißt, er ist natürlich auch schon seit vielen, vielen Jahren hier auf der Tour mit dabei und hat dort viel erlebt. Und er scheint ja auch einen Plan zu haben für die Zeit hinterher. Er hat noch nicht genau richtig gesagt, was es sein wird. Er hat immer nur gesagt, es wird auf jeden Fall in der Tennisbranche bleiben, weil das ist das, was er eben am besten kann. Und er war, glaube ich, sehr angetan daraus, dass es eben viele Leute gab, die eben mit ihm auch in Zukunft dann vielleicht noch zusammenarbeiten wollen. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte. Was mich eben gewundert hatte, ist, weil er gesagt hat, er hört nach den Australian Open nächstes Jahr auf, weil seinen Rücktritt bekannt gegeben hat er eigentlich in Antwerpen bei seinem Heimturnier. Da hätte man ja sagen können, das ist so der richtige Schnitt. Und dann kam eben diese Challenger-Geschichte in Eckenthal. Eigentlich mehr oder weniger, weil er gesagt hat, er möchte fit bleiben, Für die Australian Open beziehungsweise für den Davis Cup, für die Davis Cup Finals in Madrid. Also er wird die Davis Cup Finals in Madrid noch spielen. Dann spielt er auch noch den ATP Cup, wofür er nominiert wurde. Und dann hat er gesagt, naja, also wenn ich eh schon gerade in Australien bin, dann kann ich auch noch Quali Melbourne spielen, weil es ein tolles Turnier. Und dann ist es dann auch wirklich gut. Also weil es hat natürlich auf den ersten Blick jetzt nicht viel Sinn gemacht zu sagen, ich fahre immer nach Australien, dann beende ich dort die Karriere. Ja, aber dadurch, dass er eben für diesen ATP Cup dann nochmal nominiert wurde und da nochmal Belgien repräsentieren darf, ist das eben, glaube ich, ein guter Ausstieg. Und dann nimmt man natürlich die Australian Open noch mit. Das ist dann auch nachvollziehbar.
Ja, die Belgier standen ja auch einmal im Davis Cup Finale, als sie damals gegen Großbritannien verloren hatte. Und ansonsten, Steve Darcis hatte 10 Challenger-Titel und 2 Titel auf der ATP-Tour. Damals in Amersfoort 2007 und in 2008 hat er nochmal in Memphis gewonnen. Das waren seine größten Erfolge. Er hat 2008 dann nochmal das Doppel in Memphis gewonnen und ich habe es erzählt, 10 Titel auf der Challenger Tour, unter anderem 2016 in Eckental, als er damals Alex de Minaur in 2 Sätzen besiegt hatte. Und ich glaube, diese Mannschaftswettbewerbe, die nimmt jemand wie Steve Darcis sehr gerne mit, weil, wie gesagt, er hat große Erfolge dann auch in der im Davis Cup gefeiert, damals an der Seite von David Goffin.
Ja, und wenn man sich mit den Tennisspielern auch immer unterhält, also da, ich kenne keinen, der irgendwie sagt, ich spiele nicht gerne mal so einen Teamwettbewerb, ja, weil es halt eben etwas Besonderes ist. Es ist einfach eine Einzelsportart und wenn du dann mal Teamwettbewerbe hast, dann bist du da gerne mit dabei. Punkto Davis Cup Finals, da war er ja, das hat man auch gehört, etwas noch zurückhaltend. Er hat da noch keine großen Erwartungen daran, aber er hat auch gesagt, im gleichen Atemzug, er hat gesagt, man muss denen auch mal eine Chance geben. Also da wurde ja jetzt viel drauf eingehauen, auch schon im Vorfeld. Aber nichtsdestotrotz, man muss das Ganze auch erstmal sich anschauen und dann kann man hinterher dann immer noch urteilen. Aber prinzipiell, ich glaube, die spielen alle gerne Teamwettbewerb und gerade auch für etwas kleinere Länder, sage ich mal, ist es ja auch immer toll, dann wenn man dann bei den großen Veranstaltungen dann auch mit dabei sein kann.
2015 und 2017 war Belgien im Finale. 2015 hatte man gegen Großbritannien verloren, 2017 gegen Frankreich. Also eine sehr, sehr erfolgreiche Davis-Cup-Nation, die Belgier. Und Steve Darcis wird nach den Australian Open dann seine Karriere beenden und nach Antwerpen hat er dann doch noch eine ganze Menge zu tun. Quasi einer aus der Next Gen, das ist Lloyd Harris. Und Lloyd Harris, da habe ich zwischendurch in dieser Saison gedacht, der würde seinen Durchbruch schon feiern, weil er war in den Top 100. Er hat dann auch seine beste Platzierung gehabt im Mai, als er ungefähr auf 87 war. Und da habe ich gedacht, das geht jetzt so weiter. Er wird auf jeden Fall weiterkommen. Er hat dann in Wimbledon hat er in der ersten Runde in Wimbledon gegen Roger Federer damals verloren. In 4 Sätzen hatte er den ersten noch gewonnen. Und da hatte man so gedacht, ja, Lloyd Harris ist kurz davor, seinen Durchbruch zu erreichen. Aber dann ist es so ein bisschen stagniert, dann auch in der Weltrangliste. Er ist jetzt rund um die 100 und hat hier in Eckental das Viertelfinale erreicht. Und wir reden gleich noch über das südafrikanische Tennis beziehungsweise über Lloyd Harris. Aber erst hören wir ihn im Interview und das hören wir jetzt.
Well, yeah, okay. First of all, congratulations. Good match against a tough opponent. What was the key to success today?
Yeah, thank you. It was a really, really difficult match, actually. I served really well. I think that was very important. I didn't lose serve once in the match. I felt like I even had some chances in the first set. It just wasn't clinical enough on them. But all in all, I think I played well. I did. I returned well. I was moving forward well. I think all in all, it was just a solid match.
Before coming to Eckental, how many chances do you actually had on playing on carpet?
Yeah, not many in my life, actually. I've barely ever played on carpet, to be fair. Maybe this is my third tournament I've ever played on carpet. So, it's something different, but I'm enjoying it so far.
But it seems to suit your game pretty well, because I think today more than 30 aces.
Yeah, no, I mean, it definitely suits the serve pretty nicely, but it's different. So it's a little bit difficult to get used to, but I think every day I've felt more comfortable so far.
So now it's November, maybe a chance to have a look back at the season so far. You played all the majors this year. What were your highlights in 2019?
It was a good season. Ups and downs, some tough months, some good months. And like you said, the majors was probably a highlight, you know. Making my first second round, I guess, in French, it was pretty good for me, going through in a tough 5-set match. And then also playing Roger at Wimbledon, that was something special. I think I played really well, had some chances there. And yeah, I made my first ATP semi-final in Chengdu. That was also another big one for me. And so I think these were kind of the key weeks throughout the year.
And have you already picked your favorite major so far?
I really enjoyed Australian Open. I mean, this year it was probably the one I felt very at home, very comfortable. Yeah, I enjoyed all of them, but I would say if I have to pick now after 1 year of playing them, I guess I played juniors and whatnot, but first year, like main draw, I think Australia was my favorite.
You will also start a new season in Australia, I guess, because you will be playing or representing South Africa for the ATP Cup. Yeah. It's a new event. What are your expectations for it?
My expectations is high because they've built a lot of hype around it. So I think the players are really excited. There's going to be a lot of big names. It's going to be a fierce fierce competition. But I mean, team events is always exciting. I think it's going to be a really great format, and I think the crowd, the people's going to love it as well as us. You know, to get to be in a team and, you know, just be in that environment. I think it's going to be a really fun event, and I think it's an exciting way to start the year before Australian Open.
Maybe a few words about tennis in South Africa in general, because there are now, you have two good players on the ATP Tour with Kevin and you, of course. And yeah, but there is no ATP event, there is no challenger, I think. Yeah. So is it anything that you're missing?
Yeah, I mean, I feel like tennis is kind of being revived slowly. I think it's a sport that has struggled a little bit in the last couple of years. I think way back we had ATP event, we had challenger event, we had a lot of futures events. So I think we had a good circuit back then, and that also showed in results. We had a lot of players, a lot more players than we have now. But I think slowly it's starting to come back, and I feel like there's being more effort put into developing players in South Africa. And I mean, me and Kevin, also Ravenclaw, and we're all trying to be role models and trying to show the younger ones the pathway on how to become a professional tennis player from South Africa. So yeah, we're looking for some new blood to follow in our footsteps for sure.
So, but there's any kind of pressure you're maybe taking on the federation to say, yeah, we also want to have some tournaments on home soil?
Yeah, it's difficult. I mean, it's a difficult one because, I mean, I feel like it's not just up to a federation to own the tournaments. I mean, if it was just easy to say, like, okay, let's host the tournament, I think it's very difficult to get the financial backing for a sport like tennis in South Africa at this point. But I feel like in the future and near future, especially if we have some more players, it's something that the country's going to be looking at. And I think as the sport develops, I think we'll get some bigger tournaments back, hopefully in the near future.
Maybe look ahead at 2020. What are your goals, or put yourself any goals maybe in terms of ranking positions?
Yeah, I mean, I feel like this year was like kind of my first year on the ATP Tour, playing all the Grand Slams, a lot of ATP events mostly. So I feel like this was the year to kind of get used to the level and see, you know, what it's all about, and, you know, to really get my foot in the door. And I feel like the last couple of months is actually where I've really started to find my game and started to play a lot better. So yeah, I'm excited for next year. I think I will feel a lot more comfortable going back to all the slams, back to these bigger events. You know, I know what to expect now, and I'll take a lot of confidence from this end of the year for sure into next year. So I think it's important to have a good off season and then be strong for next year, because I think it's going to be an important one in my career, and I'm really looking to make some better results next year in the bigger tournaments.
Our next up will be the semis here. You will play against Steve Darcy's. What kind of match are we going to see?
Yeah, it's a familiar name. He's been around on the tour for a long time, a guy I watched many times, and he's a difficult opponent, a very tricky one. Yeah, I'm excited. I think he's playing really well on the surface. He's serving good, using the slice very effectively, coming forward to the net well. So I think it's going to be a very crafty match from his side, and I mean, but my focus will just be on what I need to do and what I want to do, and I feel if I execute it, I will have a good shot. So that's the idea for me.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Ich habe mal geguckt, wie viele Südafrikaner im Moment in der Weltrangliste, in der Einzelweltrangliste vertreten sind. Weißt du es?
In der gesamten Liste?
Genau.
Nein, also wie gesagt, ich muss nach den Zweien dann auch großartig passen, nach Kevin Anderson und Lloyd Harris, demnach.
Es sind, also Kevin Anderson ist auf Platz 91 im Moment in der Weltrangliste, war ja verletzt und ist im Moment in der Reha, dann noch in Regensburg gewesen in der letzten Zeit. Lloyd Harris auf Platz 99, dann haben wir Juan Rolofse auf Platz 659 und wir haben Lance-Pierre Dutoit auf Platz 963. Das sind vier Spieler, die wir im Moment in der Einzelweltrangliste aus Südafrika haben, in einer Nation, die in den 80er, 90er Jahren, der Name Wayne Ferreira ist natürlich noch ganz bekannt, beziehungsweise Markus Ondruschka in den 90ern, eine Nation, die früher sehr viele Weltklasse-Spieler, auch Doppelspieler hatte, hat jetzt nur noch Raven Klaassen, beziehungsweise diese vier Einzelspieler. Das ist schon extrem wenig geworden.
Ja, den dritten, den du genannt hast, ich weiß nicht, wie man richtig ausspricht. Das ist ein Name, den kenne ich noch vor den Challenger-Turnieren oder Futures. Ja, den könnte ich sogar noch behaupten, dass ich den schon mal gesehen habe. Aber bei der Nummer vier bin ich komplett raus. Ja, das ist natürlich klar, für so ein Land, das in den letzten Jahrzehnten da auch immer wieder, du hast es erwähnt, die bekannten Namen da eben große Spieler herausgebracht hat, ist es natürlich nicht das, was man sich hier tatsächlich vorstellt, und das war ja auch so ein bisschen Thema in dem Interview. Was mir eben auch aufgefallen ist, dass es eben auch kaum Turniere mehr gibt. Ja. Also man hat eben in Johannesburg traditionellerweise immer ein Turnier gehabt, aber auch nichts mehr auf Challenger-Ebene. Ja. Mir ist es dann aufgefallen, ich glaube, es ist vor ein paar Wochen auch erst gewesen, da gibt es dann so einen kleinen Swing auf der ITF World Tennis Tour, wo dort glaube ich, zwei oder drei Turniere hintereinander an der Akademie in demselben Standort stattfinden. Und ich bin ja immer ab und an so mal im E-Mail-Kontakt mit den Turnieren, weil wir ja gerne auch auf Tennis Tour Talk auch über diese Berichte, über diese Turniere dann auch gerne mal berichten wollen. Und mit denen war ich da so ein bisschen noch austauschen. Die haben sich auch ziemlich gefreut darüber, dass man da auf sie zugekommen ist. Aber das war's. Ja, das war's. Und das finde ich schon ein bisschen schade, weil überhaupt der afrikanische Kontinent hier bezüglich ATP Tour sowieso nur eigentlich ja mit Marrakesch vertreten ist und auch auf Challenger-Ebene, da müsste ich jetzt natürlich noch ein bisschen genauer nachschauen, aber auch dort fallen mir jetzt in erster Linie eigentlich nur Turniere in Marokko ein, beziehungsweise dann eben auch noch auf ITF-Ebene dann natürlich in Tunesien und Ägypten, da gibt's dann auch das ein oder andere, was dann auch noch in Zentralafrika oder sowas stattfindet, aber auf Challenger-Ebene ist dort eigentlich auch ein weißer Fleck auf der Landkarte. Und das ist natürlich, ja, schade.
Ich hab jetzt nochmal nachgeguckt, südafrikanische Herren-Tennisspieler. Und da fallen einem ja einige dann auch mit der Zeit ein. Es fängt an mit Kevin Curran, 1985 der Gegner von Boris Becker im Wimbledon-Finale. Wir haben natürlich Wayne Ferreira, den ich eben schon erwähnt habe. Wir haben, wenn man weiterguckt, Jörn Krieg zum Beispiel, der in den 80ern, Ende der 70er, Anfang der 80er ein großer Tennisspieler war. Wir haben Neville Goodwin, auch der hat mal gegen Boris Becker in Wimbledon gewonnen. Da ist Boris Becker damals das Handgelenk irgendwie, da sind die Handgelenkbänder gerissen. Da kann ich mich auch sehr, sehr gut dran erinnern. Auf jeden Fall, diese Nation Südafrika war sehr, sehr prominent vertreten dann auch in der Tennisweltrangliste und im Moment ist da wirklich gar nichts. Und du hast es gerade erwähnt, das Turnier, das ATP-Turnier in Johannesburg, das gab es eine ganze Zeit dann auch und ich habe nochmal nachgeguckt, ein Turnier, was ich niemals vergessen werde, was auch nur ein einziges Mal stattgefunden hat, das war das Turnier, das ATP-Turnier von Sun City in Südafrika. Und ich weiß es, das ist eine Sache, die werde ich nie in meinem Leben vergessen. Markus Zöckes einziger Turniersieg, den hat er damals gegen Hendrik Dreekman geholt. Und das ist eine Sache, da kannst du mich nachts für wecken. Sun City 1994, Markus Zöcke gewann dieses Turnier. Das ist unnützes Wissen für 5000.
Das ist fantastisch, das ist absolutes Sportivniveau. Ja. Bei Kevin Curran, glaube ich, Curran ist Amerikaner geworden, oder? Er ist Amerikaner, ja, genau, und glaube ich, genau, im Finale von Wimbledon war er bereits unter amerikanischer Flagge angetreten, oder?
Ich glaube ja, auf jeden Fall. Er ist in Südafrika geboren. Es kann sein, dass er damals schon für die USA gestartet ist, ja. Auf jeden Fall, die südafrikanische Nation hat einen Weltklasse-Doppelspieler, den wir auch in London sehen werden bei den ATP Finals, das ist Raven Klaassen. Und wir haben im Moment zwei Spieler, die höheres Niveau bringen können. Das ist auf der einen Seite Kevin Anderson und auf der anderen Seite Lloyd Harris. Ich bin sehr gespannt auf sein Jahr 2020, weil als ich ihn damals in Wimbledon gegen Roger Federer gesehen habe, da war ich schon sehr begeistert und angetan von ihm.
Ja, du hast gesagt, 2019 hätte man vielleicht schon, oder du hast gemeint, man hätte schon ein bisschen mehr erwarten können. Ja, sicher, aber ich glaube, das ist auch so ein Jahr, er hat es auch selber gesagt, das ist ein Jahr zum Ankommen. Ne? Erstmal schauen, orientieren. Ich habe eigentlich das erste richtige Jahr, wo ich eben auch regelmäßig auch auf ATP-Tour-Turnieren eben unterwegs bin. Er hat ja dann in Asien da gespielt, da eben dann auch auch schon ins Halbfinale eben auch gekommen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass 2020 immer natürlich unter der Voraussetzung, dass er verletzungsfrei ist, glaube ich, hier eine Rolle spielen kann. Ähnlich wie das dann eben auch bei Diminor der Fall war, da kam dann eben dann auch sehr schnell der Schritt auf die nächste Ebene. Und ich bin fest davon überzeugt, ich habe es auch von seiner Spielanlage her gesehen, kraftvolles Spiel, Super Surf, er ist beweglich, ich glaube, er kann auch am Netz eine sehr stabile Performance da auch hinlegen. Und das sind Voraussetzungen, die ihn vor allem natürlich auf den schnelleren Belegen dann auch sehr, sehr stark machen werden. Und ich glaube, wir haben ihn das letzte Mal in Eckental gesehen, ähnlich wie es dann bei Diminor auch der Fall war.
Ja, Diminor, der ist in dieser Woche dann bei den Next-Gen-Finals dabei. Und der ist dann dem Turnier in Eckental auch entwachsen, weil wir haben es auch schon mal hier besprochen bei Chip and Charge. Spieler der Top 50 dürfen eigentlich gar nicht bei Challengern spielen, nur wenn sie eine Wildcard bekommen, wenn sie eine Einladung von diesen Challengern bekommen. Ansonsten dürfen Top 50 Spieler nicht bei Challenger-Turnieren antreten. Das war Lloyd Harris. Wir haben allerdings dann auch noch den Sieger im Interview. Und den hast du jetzt innerhalb von 3 Wochen das zweite Mal im Interview gehabt. Das ist nämlich Jerzy Wesely gewesen. Jerzy Wesely versucht dann auch Richtung Ende des Jahres dann nochmal ins Hauptfeld zu kommen bei den Australian Open. Er hat selber, das hören wir gleich im Interview gesagt, dass er spätestens dann zu den French Open sein wird. Also da war er sehr sicher, weil er nichts zu verteidigen hat im ersten Halbjahr, weil er verletzt war die ganze Zeit. Aber Jerzy Wesely hat hier ein sehr dominantes Turnier gehabt. Er musste viel kämpfen. Er musste vor allen Dingen im Viertelfinale gegen den Hamburg-Sieger Botisch van Sandschulp kämpfen, als er in 3 Sätzen gewonnen hat. Und im Halbfinale gegen Evgeny Karlovski, wo er 8-6 im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen hatte. Und auch im Finale gegen Steve Darcis musste er kämpfen. Aber da hat sich dann am Ende ein Spieler durchgesetzt, dem die schnellen Böden ja auch sehr liegen.
Klar, Wesely ist hier eben auch ein aufschlagstarker Spieler, der in Ismaning schon gesagt hat, naja, es braucht so ein bisschen Zeit, um sich an den Teppich zu gewöhnen, aber prinzipiell ist es etwas, was ähnlich ist wie Rasen und das mag er eben auch sehr, sehr gerne. Und du hast es angesprochen, er hat eigentlich kein leichtes Draw gehabt. Ja. Er hat dort einige Spieler eben gehabt, die sehr unangenehm sind. Ja, das hat mit Tobias Kampke in der ersten Runde begonnen, gegen den er sich durchsetzen musste, dann gegen Ilya Iwaschka, einen Weißrussen, der aber inzwischen auch gesetzt ist an 9 bei diesem Turnier gewesen und auch eine richtig gute Saison spielt, bei vielen so unter dem Radar läuft und angesprochen den Hamburg-Champion Botic van de Zandt Schulp, ein wunderbarer Name übrigens, absolut. By the way. und Jevgeny Karloskin. Da waren natürlich viele Dreisatzmatches, aber überhaupt gab es viele, viele Dreisatzmatches in dieser Woche, was ja auch so ein bisschen dem Boden geschuldet ist. Klar, da geht es viel dann mal in den Tiebreak rein, weil die Matches durchaus schon durch die Aufschlagspiele dann auch dominiert und geprägt werden. Aber nichtsdestotrotz, Finale, auch Hut ab, da hieß, der war ja richtig, hat ja auch einen richtigen Lauf gehabt und in dem Finale hat er dann am Ende sich wirklich dann auch nochmal durchsetzen können in drei Sätzen. Und man hat auch gemerkt, er hat sich gefreut, er hat seit 2017 in Prostějov auf heimischem Geläuf in Tschechien im Sand, wo er eine super Saison gespielt hat, 2017 kein Turnier mehr gewonnen gehabt. Und das ist ja das, was Tennisspieler ja dann auch irgendwann mal brauchen, weil die meisten Turniere verlässt man eigentlich mit einer Niederlage. Mhm. Und deshalb ist es immer wieder wichtig, auch mal einen Platz, ein Turnier als Sieger zu verlassen. Und das, glaube ich, hat ihm dann sehr, sehr gut getan. Und er hatte ja dann auch noch ein paar Pläne jetzt für Bratislava, das, was er jetzt noch spielen wird, beziehungsweise dann für die Offseason, aber das wird er gleich noch im Interview verraten.
Genau, wir hören mal rein, was Jerzy Wieseli da jetzt zu erzählen hatte im Interview mit Florian Heer von TennisTourTalk.com.
Ja, Jerzy Wieseli, Champion hier in Eckental. Herzlichen Glückwunsch, so muss ich sagen, wir sprechen auf Deutsch. Finale gegen Steve Tarsis war ein ziemlich harter Fight. Was hat am Ende den Unterschied ausgemacht?
Ich würde sagen, ich hatte ein bisschen Glück, weil ich am Anfang des dritten Satzes nicht so gut dabei war. Ich habe mich ein bisschen durchgequält, aber habe dann mein Aufschlagspiel immer irgendwie durchbekommen. Und dann hatte, glaube ich, Steve ein nicht so gutes Game. Er hat zwei, drei leichte Fehler gemacht und ich habe ihn dann breaken können. Und ich glaube, das war dann das Entscheidende, weil hier auf diesem Belag ist natürlich sehr schwer, einen Break zu machen. Und vor allem habe ich jetzt wirklich diese Woche extrem gut aufgeschlagen und am Ende war ich ein bisschen vielleicht besser, aber es war sehr knapp und natürlich auch ein bisschen Glückssache.
Den Belag angesprochen, du hast in Ismaning ja schon gespielt gehabt, das heißt also zwei Wochen hier in Deutschland. Ich glaube, da konnte man dann auch ein bisschen Selbstvertrauen tanken und sich auch ein bisschen an die Bedingungen gewöhnen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe in Ismaning Halbfinale gespielt und das hat natürlich auch ein bisschen mental geholfen. Eine gute Woche dort und natürlich jetzt hier eine sehr, sehr starke Woche. Ich hatte eine schweres Los, würde ich sagen. Tobi Kampke in der ersten Runde. Es ist nie einfach, gegen Tobi zu spielen. Und jedes Match war anders. Iwaschka, natürlich ein Spieler, der jetzt auch letztes Jahr in den Top 100 war, dann leider verletzt war. Aber jedes Match war wirklich extrem schwer. Aber ich habe immer irgendwie den Weg gefunden, durchzukommen. Und ich bin natürlich jetzt mega, mega glücklich.
Es war auch der erste Titel seit 2017. Prostějov war der letzte. Wie erleichtert ist man?
Ja, natürlich fühlt sich sehr gut an, fühlt sich super an. In Prostějov war ich damals nach der dritten Runde in Paris. Also ich hatte eine sehr gute Sandplatzsaison in 2017 und dort war diese Situation etwas vielleicht leichter. Ich war in meiner vielleicht besten Form und dann leider kamen viele Verletzungen und es hat mir wirklich extrem lange gedauert, bis ich wieder den Weg ein bisschen nach oben gefunden habe und bis ich wieder an mich ein bisschen mehr geglaubt habe, aber mittlerweile ist es jetzt wieder auf einem guten Weg und ich hoffe, dass dieser Sieg jetzt hier mir helfen wird, wieder den Weg in die Top 50 zurückzukommen.
Erste Ziel Top 100, das ist wahrscheinlich jetzt dann noch absolut möglich in diesem Jahr. Ich glaube, nächste Woche spielst du noch Bratislava.
Ganz genau, ja, auf jeden Fall ist der Weg immer noch lang. Ich glaube, ich brauche Halbfinale oder Finale zu spielen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Es ist auch natürlich ein großer Wunsch, dass ich in Australien gleich im Hauptfeld bin, aber falls es nicht so laufen sollte, dann bin ich hundertprozentig überzeugt, dass ich dann in Paris Hauptfeld bin, weil ich habe jetzt wirklich bis Wimbledon, glaube ich, 100 Punkte zu verteidigen ich habe jetzt eine sehr gute Herbstsaison gehabt und ich hoffe, dass natürlich nächste Woche, dass ich noch ein gutes Turnier haben werde, aber falls nicht, dann war es sowieso sehr gut und ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
Abschließend, gibt es Pläne für die Offseason?
Wir hatten dieses Jahr Hochzeit, also wird jetzt die, wie sagt man ins Deutsch, Honeymoon. Fingen wir auf Honeymoon und dann fange ich sofort mit der Vorbereitung an.
Dann viel Spaß mit den Flitterwochen, alles Gute,
danke, ciao.
Ja, Jerzy Wesely sehr zufrieden mit seiner Woche und wir können nochmal nachgucken, wo er in der Weltrangliste jetzt ist. Er ist nämlich nicht mehr weit entfernt von den Top 100. Er hat gesagt, ja, er braucht noch ein Halbfinale in Bratislava in dieser Woche. Vielleicht ist auch etwas weniger notwendig, weil er ist auch im Moment auf Platz 103 im tagesaktuellen Ranking. Vor ihm ist jemand mit wie Damir Dzumhur, der auch in Bratislava dabei ist, aber Thomas Berdych, Henrik Laaksonen spielen dort nicht, die auf Platz 100 bzw. 101 sind. Thomas Berdych ist auch ganz schön abgestürzt in der Weltrangliste. Lloyd Harris ist auch dabei, Jaume Munar, also seine direkte Konkurrenz spielt auch in Bratislava und vielleicht kommt er dann unter die Top 100 und dann wäre er schon bei den Australian Open wieder dabei im Hauptfeld und wie gesagt, diese Phase im Moment für diese Spieler ist unglaublich wichtig.
Ja, und das war seine Zielsetzung, er hat das in Ismani gesagt, da hatte ich ihn noch gefragt gehabt, na, sag ich, worum geht's jetzt hier eigentlich nochmal? Und er ist ja, ich meine, viele Leute, die man dann so fragt, am Ende der Saison sind immer ganz nett, die sagen, boah, mein Gott, die Turnier ist jetzt eh vorbei und so, aber man hat ja schon gemerkt, die in Eckental waren, die haben auch gesagt, nee, also die Saison ist noch gar nicht zu Ende und es geht noch weiter und das muss man natürlich auch sehen, die Challenger-Saison geht etwas länger noch als die ATP-Tour-Saison, da kommen ja auch noch ein paar Turniere hinten raus und das heißt, das wird natürlich genutzt. Hier geht's in diesen Regionen, geht's dann auch wirklich um sehr wenig Punkte. Das sind nicht die Abstände, die man oft an der Spitze der Weltrangliste hat, sondern da machen 10, 15 Punkte, machen manchmal schon 10, 20 Plätze aus und das kann dann entscheidend sein, schaffst du den Cut, ja oder nein? Und das ist natürlich die Riesenmotivation dann auch zum diesem Ende der Saison dann nochmal alles zu geben und auch nochmal viele Turniere zu spielen, weil viele sich dann eben auch vielleicht schon in die Ferien verabschieden. Ich denke da an die französische Kombo, die im Doppel in Ismaning gewonnen hat. Die hatte ich auch gefragt, na, wie schaut die nächsten Wochen aus? Da habe ich gesagt, boah, also jetzt spielen wir noch ein Turnier und dann ist eh Feierabend. Ja? Aber hier war es eben doch so, dass die jetzt dann noch mit dabei sind, für die geht's noch um was, die wollen wirklich noch Punkte sammeln und das kann dann auch tatsächlich dann ja wirklich entscheidend sein, ob man in das eine oder andere Turnier dann nächstes Jahr auch tatsächlich reinkommt.
Das war auf jeden Fall Jerzy Wesely, der dieses Turnier gewonnen hat. Und wir haben in dieser Woche haben wir zum Beispiel ein Challenger-Turnier in den USA, in Knoxville. Wir haben ein Turnier in Kobe, in Japan. Und wir haben Bratislava. Also die Spieler sind noch auf diversen Kontinenten unterwegs und wollen versuchen, dann wirklich noch unter die Top 100 zu kommen, um bei den Australian Open dann ganz klar im Hauptfeld zu sein. Weil viele Spieler oder einige Spieler, die nicht ins Hauptfeld kommen, die überlegen sich nämlich zwei oder dreimal, ob sie wirklich den Weg nach Australien antreten sollen oder ob sie nicht irgendwie Future- bzw. Challenger-Turniere in Europa bzw. wo sie auch immer herkommen, dann spielen. Das ist dann auch immer noch eine Abwägungsfrage. Eine Abwägungsfrage, die hat auch Ken Skupski zu fällen. Er hat im Moment keinen absoluten Stammdoppelpartner. Er hat in der letzten Woche mit John Patrick Smith in Eckental gespielt und sie haben gleich das Doppel gewonnen. Sie haben im Finale gegen Sander Ahrens und Roman Jebavi gewonnen mit 7-6 und 6-4 und haben vorher in einem sehr spannenden Halbfinale André Begemann und Florin Mergea besiegt, 10-7 im Match-Tiebreak. Ken Skupski, den habe ich dieses Jahr in München gesehen, als er noch mit seinem Bruder Neil Skupski zusammengespielt hat. Neil Skupski hat sich nach den French Open mit Jamie Murray zusammengetan und da blieb dann Ken Skupski so ein bisschen auf der Strecke. Und seitdem sucht er so ein bisschen seinen Doppelpartner, oder? John Patrick Smith, Johnny O'Mara hat er schon ein paar Turniere zusammengespielt, Marcus Daniel hat er ein paar Turniere zusammengespielt. Ken Skupski im Moment auf der Suche.
Ja, da kommt zu dieses alte leidige Thema der Doppelspieler, dass man ja einen Partner braucht, der immer das gleiche Niveau hat wie man selber, damit man in die gleichen Turniere reinkommt. Und du hast André Begemann angesprochen, der ja vor einem Jahr oder dem Jahr war es in Heilbronn, also darüber gesprochen hat und gesagt hat, dass das nicht so einfach ist. Und er hat mit Florin Mergea dort jetzt einen Partner auch gefunden, mit dem er dann fest spielen konnte. Die sind in die gleichen Turniere reingekommen, haben das ja auch sehr erfolgreich eigentlich gemacht. Die haben ja ein paar Turniere gewonnen, auch jetzt hier in Eckental ganz gut mit dabei gewesen. Und das ist so das Problem, was die Spieler dann eben haben. Der eine ist dann vielleicht zu schwach, der andere ist zu stark. Und da gilt es dann halt immer, den gleichen zu finden. Oder man hat eben Spieler, die auch sehr stark dann vielleicht ihre Einzelkarriere betonen, dort eben forcieren und dort ihren Fokus drauf legen. Und das ist dann natürlich auch wieder für einen Doppelspezialisten, wie es auch bei Skupski jetzt der Fall ist, dann nicht ganz einfach. Aber JP Smith, der hat jetzt eben hier auch gesagt, na, also Doppel ist für mich auch, spielt für mich auch schon eine Rolle. Und die sind ja dann auch jetzt gemeinsam dann nach Bratislava gefahren und werden nochmal spielen. Dass die natürlich jetzt hier auch wieder überall zusammen antreten werden, glaube ich eben nicht, weil dann am Ende das Singles-Turnier dann, glaube ich, dann, oder der Einzelfokus dann, glaube ich, dann doch überwiegt. Und dass man dann natürlich dann schauen muss schon, wie passt es dort mit den Turnieren. Aber ja, wird sich auch zeigen, inwieweit es mit seinem Bruder dort weitergeht. Aber ich glaube, er wird seinem Bruder da auch alles Gute gönnen, wenn es da für ihn mit einem anderen Partner dann auch erfolgreich ist. Und ja, zumindest hier in Eckental kannst du dann, oder bei einigen Turnieren allgemein, kannst du dann auch mal mit wechselnden Partnern ja auch ganz gut funktionieren. Und Eckental hat es ja jetzt bewiesen.
Es ist ja, also wie gesagt, Jamie Murray und Nils Kapski scheinen ja dann auch 2020 zusammenspielen zu wollen. Die haben sich jetzt nicht für London qualifiziert, weil sie dann auch zu spät dann eingestiegen sind in diese ganze Geschichte. Aber gerade das Doppel ist ja im Moment in einem ziemlichen Flow. Da haben ja unter anderem dann auch Kevin Kravitz, Andreas Mies davon profitiert, dass sie ja so ein bisschen in diese Lücke gestoßen sind und dass sie selber seit Anfang des Jahres zusammengespielt haben und jetzt dann auch zu den ATP-Finals fahren werden. Aber auch die beiden, JP Smith und Ken Skupski, hattest du Skupski oder Skupski?
Ich glaube Skupski.
Ah, da, auf jeden Fall hattest du die beiden im Interview und das hören wir jetzt nochmal.
Well, yeah, Ken Skupski, John Patrick Smith, the winners in the doubles final here in Eckental. First of all, congratulations. Was a big win in the final. What was the key to success?
Oh, I think just doing that little things well. Obviously, serving, returning. I think we did that pretty well towards the end of the match. And, you know, just getting out there and having a lot of fun, which we did.
And for you, it was a third time lucky here in Eckental.
Yeah, I've played here many times, not just for the, obviously in the final. But yeah, it was nice to come through to get a title. It's always nice to win in a new place. Yeah, I mean we've had a great week. I mean we've played really well throughout the week, and it was small margins today, but we managed to take our opportunities when they came, which wasn't many, and we both served well in the big moments, which was key.
It's a special place here with a special surface. It has become pretty rare to play on carpet. What makes it so special?
Yeah, I mean, fortunately, I train on this surface, so it's something that I'm very used to. I know a lot of players don't particularly enjoy playing just one week on the surface because it feels very different. But to me, it's very natural. I like playing on a fast surface, and I've got a partner who's got a great serve who makes things easier for me. So it's always special to come back here to play on a surface that I enjoy playing on.
It's November right now. Was it your last tournament of the season?
I got two more left. I'm still way away.
He's playing until Christmas.
So how will the next couple of weeks look like for you?
Well, we travel to Bratislava tomorrow. We play together. And then he plays one more in Helsinki the following week. But I'm done after next week.
And maybe a few words about the upcoming season. Do you have any goals maybe in terms of ranking position for you in singles? I guess it's the most important one maybe.
Yeah, no, I mean, obviously just want to do well. I like winning. It doesn't really matter. But obviously I want to get my doubles ranking up so I can get in the Australian Open as well. So it'll be huge. You know, and then build from it.
Yeah. I think winning this week helps obviously both of our rankings. I mean, mine a little bit less, but I know JP can use the points at the moment to move his ranking up a little bit. And we've played well together, you know, so we've obviously got a future to potentially play together, and we'll see if we can.
That's all the best for that. Thank you.
Thank you.
Ken Skupski und John Patrick Smith haben das Doppel gewonnen und auch das war eine Geschichte, dass sich da zwei durchgesetzt haben, die an zwei gesetzt waren, haben sich gegen die an eins gesetzten Ahrens und Jebavi durchgesetzt und haben dann am Ende dieses Turnier gewonnen. Skupski ist kratzt an den Top 50 im Doppel. Und wenn er dann einen fähigen Doppelpartner findet, könnte er dann auch ins Hauptfeld dann bei den Australian Open rutschen. Auch da ist so eine Geschichte, das haben wir Anfang diesen Jahres gesehen, als Kevin Kravitz und Andreas Mies damals noch nicht in den Top 60 waren, mussten sie sich verschiedene Partner suchen, um dann ins Hauptfeld reinzukommen bei den Australian Open. Und Ken Skupski, wenn der einen Partner so um die 50 bekommt, dann würde er dann bei den Australian Open im Hauptfeld sein. Ich habe es eben schon erwähnt. Es gibt noch ein bisschen was zu tun jetzt hier auch auf der Challenger Tour. Und wenn wir uns den Kalender angucken, der ganze November ist dann auf jeden Fall noch voll. Und wir können uns, glaube ich, auf noch ein paar wirklich tolle Turniere freuen. In dieser Woche zum Beispiel ist Bratislava, wir haben schon drüber gesprochen, Kobe, Knoxville und Montevideo in Uruguay, wo zum Beispiel Yannick Hanfmann spielt. Der spielt diese gesamte Südamerika-Tour jetzt während der Challenger-Tour. Dann nächste Woche geht es mit Houston weiter, dann in Champaign in Illinois in den USA ist eins, in Pune in Indien und Ortisei ist auch so ein Traditionsturnier. Ortisei und Eckental, das sind Turniere, die man seit 20 Jahren hört.
Ja, ganz kurz, weil du Jan Kampfmann angesprochen hast, der hat in Augsburg das bereits verraten gehabt oder hat er uns gesagt gehabt, dass er vorhat, diesen Südamerika-Swing zu spielen, was, denke ich mal, klimatisch und auch von landschaftlich, glaube ich, sehr, ja, sehr reizvoll ist. Stimmt. Da sind echt ein paar coole Sachen mit dabei. Das sind für einige der Länder, wie zum Beispiel Uruguay, das größte Turnier, Männerturnier, was dort eben auf jeden Fall stattfindet. Und das ist dort natürlich, ist das schon nochmal ein Highlight. Das ist bei uns natürlich, ja, jetzt nicht so im Fokus, aber ich glaube, das kann sehr, sehr interessant sein. Da finden sehr, sehr interessante Turniere da eben in dieser Zeit noch statt. Und ja, klar, Ortisei, du hast es angesprochen. Das, was früher auch auf Teppich stattgefunden hat im Übrigen, seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren, wenn ich richtig das im Kopf hat, ist das jetzt auf Hardcourt ausgetragen, aber immer noch ultra schnell und ein, ja, traditionsreiches Turnier, was da im Val Gardena Tal in Südtirol stattfindet und in diesem Jahr. Und da schließt sich der Kreis auch für uns wahrscheinlich in der Challenger Corner. Ich hoffe es auf jeden Fall. Wird Yannick Sinner wohl mit antreten. Also auf jeden Fall ist er bereits angekündigt worden, der in Ortisei also aufschlagen wird. Als Südtiroler, der jetzt in diesem Jahr ja mal richtig für Furore gesorgt hat. Und da ist man natürlich sehr, sehr erfreut darauf, dass er seine Saison in Ortisei beenden wird. Es gibt ja 2 Südtiroler, die dort immer eine Rolle spielen. Andrea Seppi natürlich über Jahre lang. Nur Seppi war eben auch dann oft musste öfter absagen, wegen vielleicht noch Davis Cup oder ja bereits Vorbereitung für Australien. Und für den war es dann eben auch oft zu spät am Ende des Jahres dieses Turnier dann noch zu spielen. Er hat es aber auch, glaube ich, 2-mal, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch gewonnen. Ja, und jetzt hat man natürlich einen großen Nachwuchsspieler, eine große Nachwuchshoffnung mit Yannick Sinner, der ja jetzt auch bei den Next-Gen-Finals antreten wird und den wir ja am Anfang des Jahres, im Februar, in Bergamo hatten, wo er sein erstes Challenger-Turnier gewonnen hat. Und was wäre eigentlich schöner als das Jahr auch in Challenger-Corner-mäßig damit zu beenden mit Yannick Sinner, vielleicht mit einem Turniersieg in Ortisei.
Das wäre super, wenn du das Jahresanfangsinterview mit Yannick Sinner bekommst und das Jahresende Interview mit Yannick Sinner. Aber ich habe eben auch nochmal rausgehört, dieser südamerikanische Challenger Swing, der wird dich dann auch schon reizen.
Ja, da habe ich übrigens auch mit einigen Journalisten auch schon mal gesprochen, die haben gesagt, also viele, die haben gesagt, ja, das wäre eigentlich eine coole Geschichte, ja, das müsste halt nur irgendwie finanziert werden, ja. Ja. Aber vom Prinzip her ist das natürlich eine richtig reizvolle Geschichte, da kann man natürlich auch richtig schöne Sachen machen, weil, wie gesagt, da sind ein paar Länder mit dabei, Uruguay, Peru, die sind sonst auf der ATP-Tour eben nicht vertreten und für die ist das quasi das Highlight und man darf nicht vergessen, da ist jetzt Frühjahr, das ist so eine richtig schöne Zeit dort auch und also ich kann das vollkommen nachvollziehen, wenn Yannick Hanfmann da eben auch gesagt hat, okay, diesmal lasse ich mal so die Hallenturniere in Europa aus und gehe mal auf den Sand und schau mal, was dort jenseits des Atlantiks passiert.
Wir werden auf jeden Fall das beobachten und ihr werdet dann bei tennistourtalk.com darüber lesen können, beziehungsweise dann auch bei Chip and Charge darüber lesen können, wenn es dann größere Ergebnisse gibt. Und sicherlich werden wir nochmal eine Challenger Corner in diesem Jahr haben, nach Ortisei bestimmt. Und dann werden wir darüber dann auch berichten und wir werden sicherlich nochmal so einen kleinen Jahresrückblick über die Challenger Tour hier machen. Das war die neueste Challenger Corner. Wir haben uns ein bisschen mehr Zeit gelassen für das Turnier in Eckental. Florian, vielen Dank. Das war eine sehr interessante Ausgabe.
Vielen Dank, Andreas.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes. Ansonsten, wie gesagt, bookmarkt euch tennis-tourtalk.com. Dort seid ihr dann immer auf dem neuesten Stand, was das Herrentennis auch unterhalb der Challenger Tour angeht, bei der Future Tour, beziehungsweise dann auch auf ATP-Tour-Ebene. Und Florian wird dann jetzt dann auch ein bisschen untreu gegenüber den Challengern, weil auch er wird bei den ATP-Finals dabei sein. Wir werden nächste Woche bei Chip and Charge täglich dann aus London berichten. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasseinstinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit TennisTourTalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.